Guten Morgen, Geschwister. Ich bete noch. Vater im Himmel, in deinem Wort finden wir dich. Wenn wir jetzt im zweiten Timotheusbrief weitermachen, dann bitte zeig uns, wie du bist und was du von uns möchtest. Bitte sei du unser Lehrer, öffne uns die Augen für die Wahrheit in deinem Wort durch den Heiligen Geist. Amen. Ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen und auch wirklich während der Predigt offen zu lassen und mitzulesen. Einerseits um mich zu prüfen und andererseits auch um die Zusammenhänge immer schön im Blick behalten zu können. Ich lese weiter im zweiten Timotheusbrief in Kapitel 3 und zwar die Verse 10 bis 15. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus all dem hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe mit dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Amen. Ist es jetzt besser? Geht's jetzt besser? Okay. Was ist der Sinn von einem Wetterbericht? Vielleicht kennt ihr das. Es ist Herbst und die Tage werden kürzer, es wird kälter und dann plötzlich kündigt der Wetterbericht für den nächsten Tag den Wintereinbruch an, es wird schneien. Und dann fällt einem heiß ein, dass man die Winterreifen noch nicht gewechselt hat und man erledigt es entweder rasch selbst oder man ruft schnell den Thomas Oswald an, den Reifenhändler seines Vertrauens und schaut, dass man für den nächsten Tag noch einen Termin bekommt und manchmal wird man auch mit schallendem Gelächter begrüßt, weil er das schon vom Jahr davor auch kennt. Und ja, so ist es dann. Der Sinn von einem Wetterbericht ist, einen Blick in die Zukunft zu geben, um zu helfen, auf das vorbereitet zu sein, was einen erwartet. Und Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, um ihm zu helfen, vorbereitet zu sein auf das, was ihn erwartet in einem bestimmten Zeitabschnitt. Die Predigt hat drei Punkte. Das Beispiel des Apostel Paulus. Wer fromm lebt, wird Verfolgung leiden. Die Lehre des Apostel und die Heilige Schrift. Im ersten Punkt sind es die Verse 10, 11. Im zweiten Punkt die Verse 12 und 13. Und im dritten Punkt die Verse 14 und 15, die wir betrachten werden. Aber wir müssen zuerst noch einmal auf den Beginn des dritten Kapitels im Timotheusbrief schauen, damit wir das richtig einordnen können. Dort wird von letzten Tagen berichtet das ist eine schreckliche Zeit mit schrecklichen Lehrern. Darüber hat Simon beim letzten Mal schon mehr berichtet. Und in diesen ersten Versen charakterisiert Paulus diese schrecklichen Lehrer, diese Irrlehrer, diese falschen Propheten. Und auffällig ist, dass das sehr ähnlich ist, wie Jesus das unverwandelte menschliche Herz im Markus-Evangelium in Kapitel 7 beschreibt. Diese Menschen sind von ihrem alten, unverwandelten Herz, von ihrer alten, unverwandelten Natur geprägt. Sie halten viel von sich, sie sind gierig, prahlerisch, hochmütig, gottlos. Sie lieben das ausschweifende Leben und all das mehr als Gott. Aber sie verstellen sich, sie täuschen, sie geben sich einen Schein von Frömmigkeit, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, oder Gottesfurcht, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Sie tun also so, als wären sie Geschwister. Aber diese äußerliche Frömmigkeit, diese zur Schau gestellte Gottesfurcht zeugt nicht wirklich von einem vom Heiligen Geist veränderten Herz, sondern es soll nur Blendwerk sein. Es soll täuschen, dass sie eigentlich falsche Lehrer sind, falsche Propheten, die sich einschleichen wollen, um mit immer neuen, mit kreativen Lehren zu begeistern. Vielleicht tun manche sogar scheinbare Wunder, die aber nicht wirklich Wirken Gottes sind, ähnlich wie es die Zauberer zur Mosezeit getan haben. Und Simon hat uns alles schon in der letzten Zeit erklärt. Er hat uns auch gesagt, was dann da tröstlich in Vers 9 steht, dass es mit diesen, dass diese Täuschung nicht Bestand haben wird und dass das schließlich offenbar werden wird, dass diese Botschaft, diese falschen Propheten und diese Irrlehrer verkünden, nicht Wahrheit ist, nicht Gottes Wahrheit ist. Die treten in den letzten Tagen auf. Und wann sind diese letzten Tage? Auch das hat uns der Simon schon erklärt. Das ist die Zeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus und seinem zweiten Kommen, seinem Wiederkommen, auf das wir noch warten. Das ist also die Zeit, in der wir leben. Und deswegen ist das, was Paulus da schreibt, hochaktuell für uns. Paulus warnt also vor der Natur dieser Menschen, davor, wie sie sind. Ähnlich wie ein Wetterbericht uns auf das bevorstehende Wetter vorbereitet, damit wir uns vorbereiten können, soll das Timotheus und auch uns helfen, uns auf die Menschen und deren Verhalten in diesen letzten Tagen, in dieser Zeit, in der wir leben, vorzubereiten. Und der Beschreibung dieser Irrlehrer, dieser falschen Propheten, lässt er nun in Vers 10 und 11 sein Beispiel folgen. Und er stellt es diesen Irrlehrern gegenüber, indem er diesen Vers 10 mit der Wendung beginnt: Du aber bist mir gefolgt. Paulus erwähnt dann in Vers 10 seine Lehre und sein Leben nach dieser Lehre. Was ist Paulus' Lehre? Paulus' Lehre, das ist sein Evangelium. Und das fasst er im ersten Korintherbrief in Kapitel 15 in den Versen 3 und 4 so zusammen. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und weil Paulus Frömmigkeit, weil die von einer wirklichen Liebe zu Jesus zeigt, hat sie auch Auswirkungen auf sein Leben. Das Evangelium entfaltet in seinem Leben die Veränderungskraft, die es entfalten muss, um zu zeigen, dass es wirklich im Herzen angekommen ist. Und Paulus beschreibt hier, welche Auswirkungen es bei ihm hat. Sie hat Auswirkungen auf sein Streben und auf sein Leben. Im Philipperbrief in Kapitel 1 lesen wir, dass sein Leben Christus ist. Und in der Apostelgeschichte, da lesen wir in Kapitel 9, dass sein Streben ist, das Evangelium zu verbreiten. Und dafür ist er bereit, wirklich alles auf sich zu nehmen, auch zu leiden und zu sterben. Aber dazu kommen wir gleich in Vers 11. Der Glaube an diesen Gott, der Glaube von Paulus, an diesen Gott der Bibel, an das Evangelium ist echt. Und es zeigt sich durch seine Langmut, seine Liebe und durch seine Geduld oder Standhaftigkeit. Die erwähnt er hier in Vers 10. Langmut, das ist das geduldige Ertragen der Menschen, die er vorher beschrieben hat. Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen zeigt sich eben, dass er alles in Kauf nimmt, wenn das dazu beiträgt, dass irgendjemand gerettet werden kann. Und Geduld oder Standhaftigkeit, das sieht man, wie er diese schwierigen Umstände, das Leid und die Verfolgung hinnimmt, die ihm begegnen. Und das kann er, weil er die feste Hoffnung, weil er die Erwartung hat, dass Christus wiederkommt. Wir wissen aus der Bibel, dass diese Standhaftigkeit oder Geduld eben dadurch genährt ist, dass wir diese Hoffnung haben. Aber sie wird gefördert durch schwierige Zeiten, durch Leid, durch Herausforderungen. Dadurch wird sie geformt und dadurch wird die Standhaftigkeit noch größer. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, weil die Zeit nicht reicht, aber ihr findet auf unserer Homepage Predigen, die sich mit Bibelstellen beschäftigen, in denen es genau um die Thematik geht und ihr könnt es gerne nachhören oder nachsehen. Also, weil diese Standhaftigkeit eben durch Leid gefördert wird, verwundert es nicht, dass Paulus jetzt in Vers 11 seine Bereitschaft in Erinnerung ruft, die negativen Auswirkungen von seiner Lehre und von seinem Leben danach zu ertragen. Und diese Auswirkungen sind eben Verfolgung und Leid. Und er erinnert Timotheus da an das, was ihm in Antiochia, in Ikonion und der Nachbarstadt von Ikonion in Lystra widerfahren ist. Das ist alles auf der ersten Missionsreise geschehen. Da hat Timotheus den Paulus noch nicht begleitet, aber offenbar wusste er das, vielleicht weil er eben aus Lystra stammt und als Kind Augenzeuge von den Ereignissen dort war, oder vielleicht haben sie ihm auch seine Großmutter oder Mutter erzählt oder Paulus selbst. Jedenfalls finden sich diese Ereignisse in der Apostelgeschichte in Kapitel 13 und 14. In Antiochia sind Paulus und Barnabas von einem grölenden Mob aus der Gegend vertrieben worden. Und in Ikonion haben sie fliehen müssen, weil ihnen gedroht hat, verprügelt zu werden oder gesteinigt zu werden. Und in Lystra wurde Paulus dann tatsächlich gesteinigt. Und weil man ihn für tot gehalten hat, hat man seinen Körper dann aus der Stadt geschleift und dort im Staub liegen gelassen. Auf den Reisen, auf denen Timotheus Paulus dann begleitet hat, hat er noch mehr Leid und noch mehr Verfolgung beobachten können. Paulus beschreibt es im 2. Korintherbrief in Kapitel 11. Übrigens hat Timotheus an diesem Korintherbrief mitgearbeitet und weiß daher ganz genau, was dort steht. Und das ist auch vorher aufgeschrieben worden. Und dort beschreibt Paulus, wie oft er auf den Reisen geschlagen und gesteinigt worden ist, wie oft er in Todesnöten war, wie oft er Schiffbruch erlitten hat und wie oft er verschiedensten Gefahren ausgesetzt war, wie häufig er durstig war, wie häufig er hungrig war und wie häufig er gefroren hat. Paulus erinnert Timotheus in Vers 11, dass Gott ihn bisher aus all diesen Verfolgungen gerettet hat. Und wenn wir das lesen, wie er das da schreibt, dann haben wir den Eindruck, dass er selbst einfach nur erstaunt ist, wie gut Gott zu ihm ist und wie wundersam diese Rettungen waren. Aber ist es nicht ungehörig von Paulus, dass er so auf die Pauke haut, dass er sein Leiden so in den Vordergrund stellt? Macht er da nicht genau das, was er den Irrlehrern vorwirft, was er an ihnen kritisiert? Ich glaube nicht, dass das so ist. Denn was Paulus da beschreibt, das sind nicht Triumphe, wie das die Irrlehrer tun würden. Die würden als königliche Menschen von ihren Siegen berichten. Paulus beschreibt aber seine Niederlagen. Er rühmt sich seiner Schwäche. Und außerdem tut er das aus einem guten Grund. Zunächst hat er seine Lehre erwähnt und jetzt liefert er zwei objektive Beweise dafür, dass er vollkommen überzeugt und durchdrungen ist von dem, was er lehrt. Und diese Beweise für seine echte Frömmigkeit oder Gottesfurcht, die sind sein Leben und das Leiden, das er ertragen hat. Und das sind gute Prüfkriterien. Nicht absolut immer zuverlässige, aber sehr gute Prüfkriterien für die Wahrhaftigkeit einer Person und dafür, ob sie die Wahrheit sagt und ob sie wirklich davon überzeugt ist, von dem, was sie da sagt oder lehrt. Ist die Person von dem, was sie lehrt, wirklich überzeugt? Nicht nur überzeugt, sondern durchdrungen, so dass es ihr ganzes Sein, ihr ganzes Wollen und Streben, ihr ganzes Handeln und Denken bestimmt. Ist sie bereit, dafür Leid zu ertragen, Verfolgung zu ertragen? Für Paulus kann das mit Ja beantwortet werden. Es ist also keine Angeberei, wenn er da von dem Leben, das er geführt hat und von seinen Leiden und von der Verfolgung berichtet, sondern er erinnert Timotheus, du aber bist nicht diesen Irrlehrern gefolgt, sondern mir. Und du weißt, dass meine Lehre echt ist, dass ich wahrhaftig bin, weil du das an meinem Leben beobachten hast können und an den Leiden und an der Verfolgung, die ich dafür ertragen habe. Ich bin überzeugt von dem Evangelium, das ich dir weitergegeben habe. Wer fromm lebt, wird Verfolgung leiden. Von seinem Beispiel kommt Paulus jetzt zu Timotheus und zu dem, was Timotheus erwartet. Und was Paulus jetzt in Vers 12 schreibt, das gehört sicher zu dem Härtesten, was wir in der Bibel lesen können als Christinnen und Christen. Das, was er nämlich zuvor als Prüfkriterien für die Echtheit seiner Lehre und seines Lebens herangezogen hat, das erweitert er jetzt auf alle Christinnen und Christen. Wir lesen da, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Uns muss bewusst sein, dass das, was der Paulus da erfahren hat, nicht auf ihn und auf sein Leben beschränkt war. Das ist es, was uns alle erwartet. Und es ist nicht verwunderlich. Denken wir zurück an die Beschreibung der Menschen und der Lehrer und der falschen Propheten in dieser Zeit, in der wir leben, in diesen letzten Tagen. Wenn die Menschen so sind und von solchen Haltungen in ihrem Herzen geprägt sind, dann muss die Botschaft der Bibel, dann muss die Botschaft von Jesus, von seinem Leben und Sterben und von seiner Auferstehung abgelehnt werden. Aber nicht nur Paulus kündigt es an, sondern auch Jesus sagt, dass es unsere Bestimmung ist, als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger Leid und Verfolgung zu ertragen. So ein Leben von uns, die wir Christus nachfolgen, ist davon gekennzeichnet, dass wir ihn wirklich lieben, oder? Und in der Bibel gibt es aber nicht nur ein Lieben oder ein Gehorchen. Das ist kein Widerspruch oder etwas, das sich überschneidet, sondern es gehört untrennbar zusammen. Wer behauptet, dass er Jesus liebt, der gehorcht ihm. Der gehorcht ihm. Es ist nicht nur eine Option, eine Möglichkeit, gehorsam zu leben, sondern es ist eine zwingende Notwendigkeit. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus, aber wir gehorchen ihm nicht, dann ist unsere Behauptung unwahr. Durch unseren Gehorsam zeigen wir, dass wir ihn wirklich lieben. Durch unseren Gehorsam, durch ein echtes, frommes, durch ein echtes, gottesfürchtiges Leben. Was ist jetzt so ein frommes, ein gottesfürchtiges Leben? Was sind die Gebote von Jesus, nach denen wir leben sollen? Die kürzeste und prägnanteste Zusammenfassung finden wir wahrscheinlich in der Bergpredigt, im Kapitel 5 und 5 bis 7 im Matthäusevangelium. In Kapitel 5 beginnt Jesus mit den Seligpreisungen. Da werden 8 Merkmale für christliche Lebensführung angeführt und auch welcher Segen daraus folgt. Und dann kommen 2 Bilder, Salz sein und Licht sein. Und das bedeutet eben, dass die Menschen durch unser Leben sehen, dass wir wirklich anders sind, dass wir Salz und Licht in der Welt sind und welchen Einfluss das dann auf diese Menschen haben wird. Dann macht Jesus klar, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz des Alten Testamentes aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und er gibt 6 Beispiele für seine Gerechtigkeit, für seine Rechtschaffenheit, die ihn und sein Königreich, das Leben in seinem Königreich kennzeichnen. Und zwar im Zusammenhang mit Mord, mit Ehebruch, mit Scheidung, mit dem Schwören, mit Rache und Liebe. Und in Kapitel 6 geht Jesus dann auf unser christliches Leben und auf unser Beten ein und darauf, dass das eben auf Gott ausgerichtet sein muss, darauf, ihm zu gefallen und nicht anderen Menschen zu gefallen. Und in Kapitel 7 im Matthäus-Evangelium zeigt uns Jesus dann, welche Auswirkungen ein auf ihn ausgerichtetes Leben auf die Beziehungen zu anderen Menschen haben wird. Und am Ende kommt dann das berühmte Gleichnis von dem Haus, das auf Fels gebaut ist oder auf Sand gebaut sein kann. Und damit das Haus auf Fels gebaut ist, muss unser Leben von diesem Gehorsam gekennzeichnet und geprägt sein. Nur dann, wenn wir wirklich nicht nur hören, sondern auch tun, wenn wir Jesus nicht nur herrufen, sondern wenn er wirklich unser Herr und Gott ist, dann haben wir auf Fels gebaut und dann werden wir auch in den Stürmen des Lebens und in dem Sturm des Gerichtes bestehen können, wenn Jesus wiederkommt. Aber warum wären wir eigentlich abgelehnt, wenn wir so leben, wie das in der Bergpredigt beschrieben ist? Das tut doch niemandem weh, oder? Eigentlich ist es sogar angenehm. Wenn jemand so lebt in unserer Umgebung, dann werde ich eigentlich mit diesem Menschen keine Schwierigkeiten haben. Er wird mich lieben, selbst wenn ich ihm feindselig begegne. Er wird die andere Backe hinhalten. Warum wird es trotzdem zur Ablehnung führen? Das führt zur Ablehnung, weil sichtbar wird, dass wir anders sind, dass wir nicht mehr dazugehören. Wir verstellen uns nicht wie ein Chamäleon und machen uns unsichtbar, indem wir die Farbe der Umgebung annehmen, so tun, als wären wir Teil von dieser Gesellschaft, in der wir sind, sondern indem wir anders sind. Wir bleiben grün, auch wenn der ganze Hintergrund rot ist. Wir machen damit sichtbar, wem wir gehören. Und das unterscheidet uns von diesen Irrlehrern, von diesen falschen Propheten und eben von den Menschen in diesen letzten Tagen. Erstaunlich ist, dass die Zusammenstellung von diesem unveränderten Herz, die Jesus gibt und die Paulus da im Timotheusbrief gibt, dass man die auch im Galaterbrief findet, im Kapitel 5. Dort sind es Früchte des Fleisches, Auswirkungen von einem Leben, das nicht auf Gott ausgerichtet ist. Und dort, auch von Paulus geschrieben, stellt er diesen Früchten des Fleisches, der alten Natur, die Früchte des Geistes gegenüber. Also die Auswirkungen, die bei uns sichtbar werden, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir also wirklich Kinder Gottes sind. Und das ist ganz wichtig, weil wir können aus eigener Kraft nicht so leben, wie wir das in der Bergpredigt sehen. Wenn wir das versuchen würden, dann würden wir verzweifeln. Aber wenn in unserem Leben im Laufe der Zeit immer mehr sichtbar wird, dass wir anders sind, dass wir immer mehr so sind, wie Jesus das in der Bergpredigt beschreibt, dann wird auch sichtbar, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass er diese Früchte des Geistes hervorbringt, diese Veränderung, die dann aber auch zeigt, dass wir eben nicht mehr dazugehören, dass wir anders sind als die Welt, in der wir leben. Übrigens sind genau diese Früchte, das sagt Jesus auch in der Bergpredigt, das, woran man falsche Lehrer und falsche Propheten erkennt. Wir leben in dieser Zeit, wir leben in dieser Welt, aber durch unseren Charakter, durch unsere Lebensweise zeigen wir, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, weil uns Jesus aus dieser Welt heraus erwählt hat, weil wir ihm gehören. Deshalb hasst uns die Welt, so wie sie ihn vorher gehasst hat. In Vers 13 kommt Jesus jetzt noch einmal auf diese bösen Menschen, auf diese Betrüger zu sprechen, in denen es im Anfang von Kapitel 3 geht. In Vers 9 hat er schon klargemacht, dass ihre Lehre nicht bestehen kann, dass Gott auf sein Evangelium aufpassen wird und dass irgendwann offenbar werden wird, dass sie ihr Lehrer sind. Und jetzt in Vers 13 beschreibt er, welchen Fortschritt diese Irrlehrer, diese falschen Propheten persönlich machen. Und da wird er ironisch, der Paulus, denn der Fortschritt, den sie machen, ist Rückschritt. Und der zeigt sich in ihrem immer wirrer werdenden Denken, in ihrem moralischen und intellektuellen Verfall. Und das Internet heute ist da wirklich Ja, etwas, das das sehr stark beschleunigt und sehr stark sichtbar macht. Wenn wir sehen, welche Videos da kursieren, die mit Gott und mit der biblischen Lehre nichts mehr zu tun haben und wie sehr sich Menschen auf das einlassen, ich möchte euch wirklich warnen, das nicht zu tun. Lest die Bibel, lest gute Bücher und sucht euch vertrauenswürdige Lehrer und prüft das, was ihr da hört. Und wenn es falsch ist, dann sucht es nicht danach, ob da nicht vielleicht noch was Gutes ist, das man behalten kann, sondern lasst es weg. Wir sind nicht in der Lage, alles zu prüfen. Und die Anweisung, die der Simon uns das letzte Mal schon eben aus dem Anfang vom Kapitel 3 gegeben hat, meidet es, lasst es, es ist kein Segen drauf. Kommen wir zum letzten Punkt, zu den Versen 14 und 15. Die Lehre des Apostels und die Heilige Schrift. Wieder leitet Paulus mit Du aber ein in Vers 14. Und wieder macht er damit eine Gegenüberstellung zu diesen bösen Menschen und zu diesen Betrügern, um die es gerade in Vers 13 gegangen ist. Denk mal noch einmal an das Beispiel vom Wetterbericht, vom Beginn der Predigt. So eine Warnung vor dem Winterbericht, vor dem Wintereinbruch macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. Es wird kalt, es wird schneien, zieh dich warm an, wechsel die Reifen. Und was Paulus uns jetzt hier gibt, das ist genau das Instrumentarium, das ist genau die Hilfe, die wir brauchen, damit wir mit dem umgehen können, wovor er warnt. Damit wir mit der geistlichen Großwetterlage umgehen können, die er da beschreibt. Ich werde nicht sehr viel dazu sagen, weil es darum ja in der nächsten Predigt gehen wird. Wozu Paulus aber auffordert, ist, dass er an dem festhalten soll, was er gelernt hat, weil er ja weiß, von wem er es gelernt hat. Und das ist das, was er von Paulus gelernt hat. Und das Zweite, woran Timotheus festhalten soll, das ist die Heilige Schrift. Und damit meint Paulus das Alte Testament. Die Heilige Schrift, das Alte Testament, weil man daraus sieht, dass man durch Glauben an Jesus Christus gerettet werden kann. Für uns heute sind diese zwei Dinge, zu denen Paulus auffordert, ein und dasselbe. Paulus ist nicht mehr da. Wir können also nicht wie Timotheus ihm zuhören und ihn beobachten in seinem Leben, sondern die Lehre des Apostel, die finden wir im Neuen Testament, wo die Apostel aufgeschrieben haben, was sie als Augenzeugen von Jesu Leben und Sterben und Auferstehung an uns weitergeben sollen, wie Gott sich da uns offenbart. Und im Alten Testament finden wir das, was die Propheten aufgeschrieben haben. Das Alte und das Neue Testament, die helfen uns mit diesem Leid, mit dieser Verfolgung in den letzten Tagen umzugehen. Das Alte und das Neue Testament weisen auf Jesus hin, unseren Herrn, unseren Retter. Und zu zeigen uns, dass die Dinge, die wir wegen unserem Glauben durchmachen, Verfolgung und Leid, nicht sinnlos sind. Kommen wir noch einmal zurück zu den Seligpreisungen in der Bergpredigt, zu den letzten beiden Seligpreisungen, Matthäus 5, 10 bis 12. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Jesus stellt da einen Zusammenhang her zwischen am gottesfürchtigen, am frommen, am gehorsamen Leben und dem Leid, das daraus folgt. Und dann wiederum aus der Herrlichkeit, aus der Belohnung, aus dem Segen, die wiederum aus diesem Leid folgen. Und er weist darauf hin, dass alle, die so leben, die ein frommes Leben führen, eben Verfolgung erleiden werden, genauso wie es die Propheten erlebt haben. Und wir wissen auch, dass es bei ihm nicht anders war. Schauen wir kurz in den Psalm 22, ein Gebet vom König David, das genau in seiner Lebenssituation gesprochen wurde und es gleichzeitig eine unglaubliche Prophetie auf die Leiden von Jesus ist. Ich lese Auszüge vor. Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Weiter im Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klagt es dem Herrn, er helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Und dann Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. All das erfüllt sich am Kreuz. Und in der zweiten Hälfte ändert sich jetzt, in der zweiten Hälfte von dem Psalm ändert sich jetzt plötzlich der Ton. Von diesem qualvollen Gebet kommt, wird aus diesem qualvollen Gebet wird Lobpreis. Lobpreis über den Triumph Gottes. Das Scheitern, das zu Beginn so sicher erscheint, wird zu Sieg. Und wir lesen das in den Versen 28, 29. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Leid aus Verfolgung ist kein sinnloses Leid. Aus dem Leid von Jesus, das wir hier in der Heiligen Schrift im Alten Testament in Psalm 22 lesen, in diesem Gebet von David, beschreibt David eben auf unglaublich prophetische Weise, so als würde er wirklich mit Jesu Augen das Geschehen verfolgen, was da am Kreuz geschieht. Und aus diesem Leid folgt für uns Rettung und für Jesus Erhöhung und Herrschaft über die gesamte Schöpfung. Und das ist Lehre des Apostel. Das lehrt der Apostel Paulus im Philipperbrief in Kapitel 2. Auch für uns sind Leid und Verfolgung unausweichlich. Wir werden es erleben, nicht ständig, aber immer wieder. Es wird Phasen geben, in denen wir nicht unter Druck sind. Es wird Phasen geben, in denen die Menschen das gerne annehmen, was wir ihnen sagen und das als wohltuend empfinden, dass wir Salz und Licht sind. Und es wird Phasen geben, wo wir unter Druck sind, wo wir verfolgt werden, wo wir leiden und wo die Menschen das nicht hören wollen. Genauso wie es bei Paulus war. In all diesen drei Städten sind auch Menschen zum Glauben gekommen. Und er ist wieder dorthin zurückgekehrt und hat die Gläubigen dort dann gestärkt. Zu so einem Leben und zu dem Leid gibt es keine Alternative. Denn der Heilige Geist, der wohnt in uns und der wirkt diese Veränderung. Und dadurch wird sichtbar, dass wir nicht mehr dazugehören, dass wir anders sind als die Menschen in dieser Welt. Und auch unser Leid ist nicht sinnlos. Wir haben das Beispiel von unserem Herrn, dem wir folgen. Und die starke Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die Freude, auf die Erfüllung. Vater im Himmel, du bereitest uns durch Paulus in dieser Stelle, die wir jetzt betrachtet haben, auf die Verfolgung vor, die wir erleiden werden. Und du gibst uns durch dein Wort und in deinem Wort und aus dem Wort Trost und Hilfe für solche Zeiten. Und die Zusage, dass du diesen Schmerz, diese Verfolgung, dieses Leid in unvorstellbare Herrlichkeit, in Freude und in Erfüllung bei dir im Himmel verwandeln wirst. in der Herrlichkeit, die so überproportional zu diesem Leid ist, dass das dagegen nicht ins Gewicht fällt. Amen.